Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel Eketinendo.
Hallihallo, und auch mit dabei ist Timon aka Klängern. Die Maschine ist auch dabei.
Warum?
Keine Ahnung. Du bist eine Maschine, Timon. Du bist für mich eine Maschine.
Nee, würde ich jetzt hier in dem Bereich nicht sagen. Also wenn ich jetzt 30 Filme geguckt hätte oder so, okay.
Nein, du bist allgemeine Maschine. Also du bist,
ach so.
Du bist eine allgemeine Maschine.
Ja, vielen Dank.
Wie so eine, die so Knöpfe macht oder so.
Ja, das ist jetzt wieder eine blöde Maschine.
Wieso? Jeder braucht Knöpfe. Jeder braucht Knöpfe.
Okay.
Sogar George Clooney braucht Knöpfe. Jeder braucht Knöpfe. Jeder.
Dann bin ich die Knopfmaschine. Ja. Alles klar. Ja, wir sind wieder da. Wir haben wieder wunderbare Filme für euch. Wir haben die besten Liste. Wir haben den 42er, wo ihr uns Fragen gestellt habt.
Yes.
Wir werden darüber schnacken, was wir alles so geguckt haben. Oscar-Nominierungen kommen am 23. Januar raus. Da werden wir dieses Mal noch nicht drüber reden können, aber bald.
Bald.
Das wird wunderschön.
Müsste die übernächste Folge sein, ne?
Also genau,
nicht diese, nicht die nächste, dann die Folge. Dann können wir über Oscar reden hier, dann geht's mal wieder los. Wobei, wir haben letzte Woche schon über Oscar geredet, ne?
Ja, und wahrscheinlich werden wir heute auch nochmal drüber reden. Ich habe was mitgebracht.
Oh, warte, gibt's da noch eine Fortsetzung? Egal, ich lass mich überraschen. Spoiler nicht, bitte.
Naja, Fortsetzung jetzt nicht, aber ich habe halt einen Film geguckt.
Oh, ja, dann erzähl doch mal, was hast du denn in der letzten Woche geguckt, Timon? Erzähl doch
Wollen
mal.
Wir direkt schon einsteigen?
Ja, also außer du hast noch irgendwas. Ich habe nichts.
Nö, ja, komm, dann erzähl ich doch mal, was ich geguckt habe.
Okay, hau raus.
Ja, wir haben ja darüber geredet, dass die dass es bei IMDb jedes Jahr ein Oscar-Badge gibt, wenn man alle Filme geguckt hat, die bei den Oscars wichtig sind.
Ja.
Und ich dachte, im vorauseilenden Gehorsam gucke ich schon mal ein bisschen vor. Ich probiere mal ein paar Filme zu erwischen, die wahrscheinlich da irgendwie auftauchen könnten. Und einer, der wahrscheinlich relativ wichtig wird, weil er jetzt in den vergangenen Preisverleihung schon oft nominiert war Maestro. Den habe ich mir angeguckt.
Den hast du schon gesehen. Okay, ja, cool. Da bin ich gespannt.
Soll ich drüber reden oder willst du den selber erst gucken?
Also ich werde ihn auf jeden Fall auch noch sehen, aber ich will dir das jetzt nicht nehmen. Das kann jetzt noch ein bisschen was dauern, bis ich den gucke, weißt du? Also dementsprechend, ich gebe gerne noch nachträglich kurzen Senf dazu, wenn ich den gesehen habe. Oder wir reden ja eh drüber, wenn die Oscars nominieren.
Ja,
der wird safe dabei sein. Also gehe ich schon mal von aus.
Das glaube ich auch.
Ja.
Genau, also könnt ihr euch bei Netflix im Abo angucken, ist ein Biopic über Leonard Bernstein. Der war ein großer, oder lebt er noch?
Ich weiß nicht, sollen wir mal kurz anrufen? Ich hab vielleicht die Nummer, Sekunde. Hey, doch nicht.
Jetzt bin ich aber, jetzt muss ich mal kurz, ganz kurz gucken.
Leonard Bernstein.
Ist gestorben 1990, okay. Also war großer amerikanischer Dirigent und Komponist und gilt so als der erste große amerikanische Dirigent. Hat zum Beispiel aber auch West Side Story komponiert oder
Echt?
Ja, also sehr erfolgreich gewesen oder irgendwelche Filmmusik mit hier Sinatra und sowas hat er gemacht. Verfilmung von On the Town.
Okay. Also
sehr erfolgreich gewesen und das Biopic dazu gespielt von Bradley Cooper, der gleichzeitig auch Regie macht. Und den habe ich mir gegeben, weil er sehr gehandelt wird, gerade für beste Hauptdarsteller und so. Und ich muss sagen
Oh Gott, nein.
Ja, also ich kann jetzt mal vorneweg sagen, ich habe den mit 6 von 10 bewertet. Ich hatte mehrere Probleme mit diesem Film. Eins habe ich ab der Hälfte ungefähr gemerkt, denn ich habe die ganze Zeit gemerkt, irgendwie komme ich nicht rein, irgendwie finde ich es auch nicht so ganz spannend. Ich frage mich, warum sie das erzählen und so und dass ich auch nicht so dranbleiben möchte. Und dann habe ich gemerkt, der Film, der hat keine Geschichte. Es ist keine Handlung irgendwie da. Es geht halt um ihn und die Liebesgeschichte zu seiner Frau. Er war wahrscheinlich bisexuell. Also man sieht, dass er auch immer wieder mit Männern anbandelt. War aber mit einer Frau verheiratet, hat auch eine Familie mit ihr gegründet und so. Und dann immer wieder gab es diese Männerliebschaften und so. Ja. Und der ganze Film dreht sich nur um ihn als Person und die Frau und die Beziehung. Und alles andere ist so ein bisschen nebenbei. Also die Musik wird ganz cool eingestreut mal hin und wieder im Hintergrund so. Oder man sieht schöne Szenen, wo er dirigiert. Ja. Aber ansonsten bekommt man nichts mit von dem, was er sonst noch in seiner Karriere so gemacht hat. Also diese West Side Story oder so, das kommt überhaupt nicht vor. Diese ganzen interessanten Stationen, die er als großer Schaffer irgendwie hatte, werden nicht thematisiert. Es passiert nicht viel. Also es werden Sachen gezeigt, die aber irgendwie keine Handlung vorantreiben. Das fand ich leider anstrengend, weil es die Handlung ja doch irgendwie braucht, dass man dabei sein möchte. Ne? Also du kannst die Figuren so gut finden, wie du möchtest. Wenn es keine Handlung gibt, ist es immer ein bisschen schwierig. Zumal ich ihn als Hauptperson irgendwie nicht so mochte, weil ich das einfach keinen coolen Move finde, eine Frau zu heiraten, eine Familie zu gründen und die dann zu betrügen. So, also
verstehe ich gar nicht, wo das Problem ist.
Ja, also fand ich, also auch so offen, sie wusste das auch und er sitzt dann neben anderen und hält so deren Hand und küsst sie dann und so. Und das ist auch wirklich unangenehm dann einfach, finde ich. Und das zweite große Problem, was ich mit dem Film hatte, war, dass ihm ja vorgeworfen wird, dass er ein großer Oscar-Bait ist. Also du nimmst sie irgendwie eine geschichtliche kulturelle Persönlichkeit, ne, Bezug zum Film mit West Side Story und so, dann aber noch dieses Verwobene mit der Sexualität und so, dann ist der Film sehr künstlerisch gemacht, am Anfang in Schwarz-Weiß, dann hat er am Anfang auch geile Montagen.
Ja, ich sehe gerade den Trailer, jetzt wollte ich nämlich auch noch sagen, weil der Look sieht schon sehr stark aus.
Das sieht gut aus, ja, das sieht auch gut aus, der hat auch gute Kameraeinstellungen und so, das macht schon Bock. Und dann verändert er sich im Laufe der Zeit, also wenn die Zeit voranschreitet, dann bekommt er irgendwann Farbe, die Farben werden irgendwie knalliger, das Bildformat ändert sich und so. Und das hatte ich die ganze Zeit in im Kopf, dieses, wir wollen unbedingt den Oscar, wir wollen unbedingt was machen, was bei den Oscars irgendwie funktioniert, dass ich dann bei allem immer dachte, ach guck mal, dafür hast du es jetzt gemacht. Und dafür hat er ganz, ganz viele Schwächen, eben wie die Handlung oder sowas. Was mir gut gefallen hat, war vor allen Dingen die, ja, sie zählt wahrscheinlich als Nebendarstellerin, also seine Frau, Carrie Mulligan, die hat gerade gegen Ende des Films sehr, sehr gut gespielt, fand ich, weil sie dann nochmal eine Erkrankung hat und so und da sehr viel über so kleine Nuancen schauspielern kann. Also ich war ein bisschen überrascht, dass sie bei den Golden Globes zum Beispiel nicht als beste Nebendarstellerin nominiert war. Das hätte ich auf jeden Fall gesehen. Aber ansonsten war das für mich leider eine sehr uninteressante Geschichte, wo ich mich gefragt habe, warum hat man das jetzt ausgerechnet erzählt und warum erzählt man da nicht auch so interessantere Sachen, die ja da waren in der Geschichte?
Ja, ich muss auch sagen, als ich gesehen habe, dass der zumindest bei den Golden Globes nominiert ist, der kam ja auch, glaube ich, relativ spät letztes Jahr, ne? Also irgendwie im Dezember oder so, kann es sein?
Oh, das weiß ich gar nicht genau.
Dass das noch so ein, 10. Dezember, glaube ich.
Ja, okay.
Oder? Ist egal. Ich glaube, er kam relativ spät letztes Jahr. Und als ich gesehen habe, da dachte ich direkt an Tar.
Ne? Den habe ich nicht geguckt, leider.
Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber der war ja letztes Jahr, glaube ich, bei den Oscars sehr groß mit Kate Blanchett in der Hauptrolle.
Hat die nicht sogar den Oscar gewonnen dafür, für beste Hauptdarstellerin?
Boah, da bin ich gerade echt nicht auf dem Stand, bin ich ehrlich. Und da war ich sehr überrascht, dass jetzt 2 Jahre hintereinander dann so ein Film irgendwie über einen Dirigenten irgendwie, also weiß ich nicht, ne?
Das, es gibt auch Szenen, die machen auch echt Bock. Also es gibt so eine lange Szene in einem One-Shot, wo Bradley Cooper als der Dirigent dirigiert. Und da merkst du so richtig Leidenschaft drin. Also er overactet immer so ein bisschen.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass der Charakter auch einfach so war. Und so dirigieren ist ja auch was sehr Emotionales.
Ja, das.
Und dann hast du halt aber wieder diese Meldungen, so für diese Szene hat Bradley Cooper 6 Jahre gelernt zu dirigieren, wo du dann wieder dieses Oscar-baitige, oh nein, er hat alles aufgeopfert für die Kunst und wie er sich dann reingefuchst hat und so. Ah, es war leider immer ein bisschen anstrengend. Wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ist es immer so ermüdend.
Weißt also, du? Also er hat sich mehrere Jahre darauf vorbereitet sogar. Es ist also nicht in einem Jahr entstanden, der Film.
Ja, also wie gesagt, es wurde gesagt, 6 Jahre hat er trainiert zu dirigieren, damit er diese Szenen drehen kann.
Okay.
Weiß ich nicht, ob man da wirklich 6 Jahre für üben muss, weil so ein So ein Dirigentenstudium geht auch nur 4 Jahre. Und
ne? Er hätte also, einfach in der Zeit wirklich Dirigent werden können.
Ja, ja. Vielleicht ist er das ja. Weiß ich nicht.
Das ist, also das ist schon enttäuscht. Da hätte man mehr Einsatz zeigen können, Herr Cooper. Das ist also, da hättest du wenigstens die Ausbildung abschließen können in der Zeit. Ja.
Also hinten raus kriegt er so ein bisschen mehr Handlung. Da passiert dann nochmal was. Aber gerade die erste Hälfte war sehr, sehr träge alles. Was ich gut fand, war das Make-up. Also ich habe ihm das durchweg abgekauft, dass er älter wird. Ich finde, das sieht sehr realistisch aus.
Ja.
Und er macht das auch irgendwie ganz gut. Also er kann, er hat schon Talent oder auch ein Auge für gute Einstellungen. Ich glaube, was hier gefehlt hat, war eine vernünftige Handlung und ja, es war so ein bisschen Overacting auch, aber es war gerade die Handlung, also es war sehr, sehr dröge.
Ja, am Ende war er auch dafür verantwortlich, ne? Aber
ja, das stimmt.
Hat Bradley, warte, ich schau mal kurz nach, weil das interessiert mich jetzt gerade. Hat Bradley Cooper schon andere Filme geschrieben? Also als ich meine, klar, dass er als Schauspieler schon einiges abgeräumt hat.
Was ist denn hier mit diesem Nightmare Alley? Ah nee, das war wie heißt der, Guillermo del Toro?
Mhm. Ja, der war auch nicht gut, der Film. Nightmare Alley mochte ich gar nicht. Ja, auf seinem IMDb-Profil findest du auch nur Besetzung, Produktion, Regie. Du findest gar nicht.
Ja, gut, Star is Born.
Hat der das geschrieben? Nee, ne? Das war ja sowieso ein Remake. Also,
genau, er ist dabei offensichtlich gewesen, aber es war ja auch ein Remake.
Also ja, es war ein Remake. Also, es kam, also wahrscheinlich, vielleicht sogar sein richtiges Drehbuch-Regie-Debüt, so vielleicht kann auch sein. Irgendwo. Also ich bin trotzdem gespannt, weil ich finde solche Musikfilme immer sehr spannend. Ich hoffe bei sowas immer, dass die Musik dann nicht zu kurz kommt, was oft passiert.
Ja, aber die haben's, also ich hatte wohl gelesen, die haben das so gemacht, dass sie sich irgendwie mit den Erben oder so geeinigt haben und dann durften sie die Originalstücke auch benutzen und das klingt schon immer sehr schön, wenn das so in die Szenen eingeworfen wird und so, oder auch wenn er dirigiert. Das klingt dann, also in dieser einen Dirigentenszene merkst du, warum das Menschen bewegt, wie er da in diesem vollen Kirchensaal oder so sitzt und da mit einer Leidenschaft die einzelnen Instrumente dirigiert und die Instrumente, also die Musiker geben alles, er gibt alles und am Ende hast du was wirklich dann auch bewegt. Da kam dieser Funke so über, warum das Ganze eigentlich so viele Menschen begeistert.
Ja.
Da hätte ich aber gerne irgendwie so ein bisschen mehr gehabt, als nur, ich habe eine Familie, jetzt küsse ich aber diesen Mann. Was sollen denn unsere Kinder denken? Die Leute reden, ja, aber ich liebe ihn doch. Und
ja.
Das war irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ich meine, am Ende gehörte das genauso zum Leben von dem Herrn wahrscheinlich wie die Musik. Ne?
Ja, und das ist ja auch schon, okay. Ja. Aber ich hätte gerne überhaupt irgendwas über sein Leben erfahren.
Wie lange er zum Beispiel gebraucht hat, um Dirigent zu werden, ne? Das wäre auch, vielleicht hat er auch nur 4 Jahre gebraucht und Bradley Cooper hat trotzdem keine Ausbildung abgeschlossen. Also
ja, da wirst du zumindest reingeworfen. Er kriegt irgendwie ganz am Anfang so einen Anruf. Der Hauptdirigent ist ausgefallen, irgend so ein großes Ding. Du musst kommen, du musst einspringen. So, und dann dadurch hatte er das erste Mal so mit, weiß nicht, Ende 20 so richtig große Aufmerksamkeit und ab dann ging seine Karriere halt steil. Aber von dieser Karriere hast du nicht viel mitbekommen.
Ach, na gut, aber dann haben wir ja schon mal den ersten Oscar-Kandidaten, der vielleicht einfach nur anwesend ist. Vielleicht wollte Bradley Cooper auch einfach nur mehr Tickets haben für die Oscar-Verleihung, dass er sagt, okay, ich will meine Tante nochmal mitnehmen und deswegen mache ich einfach einen Film und dann habe ich 4 Tickets mehr oder so, kann ja auch sein. Ja.
Aber es zeigt auch wieder, wenn du try hardest, dann bockt es auch nicht so für den Zuschauer, dann merkt er das auch.
Am schönsten sind die Filme, die überraschend kommen, das ist halt immer so. Das,
ja, und auch so eine gewisse Leichtigkeit irgendwie mitbringen.
Ja, das ist, also Biopics immer, ich weiß nicht. Es gibt gute Biopics, aber es ist immer so ein Geschmäckle dabei. Weißt du, was ich meine? Für mich, also ist jetzt ein Hot Take, sag ich mal. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie ich es jetzt sage, aber manchmal fühlen sich Biopics so an, als hätte jemand keine Lust gehabt, sich was Eigenes auszudenken.
Ist halt ja, aber du weißt ja bei dieser Geschichte, das ist zumindest was, das kommt in Hollywood gut an.
Ja,
also
klar.
Die kennen Bernstein, die kennen seine Musik, die kennen die Geschichte und wenn du darüber dann einen künstlerischen Film machst, das wird auf jeden Fall gut ankommen.
Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, ich gucke ihn mir nochmal an, aber viel mehr, also wenn wir jetzt über Biopics reden, ich freue mich auf jeden Fall deutlich mehr auf den Bob Marley, das Bob Marley Biopic im Februar. Das hatte ich übrigens völlig vergessen, in unserer Silvesterfolge mal zu erwähnen. Also das ist echt ein Film, auf den ich hinfieber. Aber da ist halt auch der Fakt, da kenne ich auch den Menschen, um den es geht. Ne? Das ist vielleicht ja noch mal ein bisschen was anderes, als wenn du über irgendeinen Dirigenten redest, von dem du noch nie was gehört hast.
Aber Netflix hat es zumindest hier hinbekommen, mal wieder einen vernünftigen Film zu machen. Na, also muss man ja auch mal erwähnen. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass die Schneegesellschaft jetzt auch sehr gelobt wird an vielen Ecken im Interwebs.
Die Schneegesellschaft?
Ist mit Vorsicht immer zu genießen, wenn viele Leute auf Social Media den so als 10 von 10 Film bewerten. Aber
Warte, was meinst du mit Schneegesellschaft?
Ja, der Film heißt so.
Der Film? Ach, es gibt einen Film, der heißt Die Schneegesellschaft?
Ja, über diese Gruppe Menschen, die beim Flugzeugabsturz in den Anden oder so dann irgendwann angefangen haben, die toten Passagiere zu essen. Da gab's ja schon mal einen Film und das haben die nur
Okay, das
kennst du gar nicht.
Nein, hab ich noch nie was von gehört. Die Schneegesellschaft. Okay,
ist mit 7,9 bewertet zumindest. Aber wie gesagt, ist immer schwierig, wenn der auf Social Media so gehypt wird, dann
Ja, gut. Da muss man immer mit Vorsicht genießen. Hypes immer mit Vorsicht.
Vielleicht
stimmen, aber immer vorsichtig sein.
Genau, aber jetzt haben wir schon mal zwei, ne? Also, den müssen wir noch gucken, aber zumindest zwei, die jetzt gut gehandelt werden. Also, vielleicht haben sie es gerafft, dass so viel Scheiße auch nicht geil ist und man vielleicht ein paar gute Sachen produzieren soll.
Wir hatten da, glaube ich, auch drüber geredet, als wir letzte Tage unterwegs waren. Ich finde persönlich, wir haben seit ein paar Jahren so eine Stufe erreicht, so eine neue Ära irgendwie, die eingeleitet ist.
Ja.
Wo wirklich viel, also mal abseits von klassischen Netflix-Produktionen, ja, also ist klar, dass immer noch viel, viel Mainstream-Shit produziert wird. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt durch Social Media, gerade durch TikTok und Co., wo die Leute dann die Filme auch verbreiten und viel schneller bei den Leuten ankommen, dass viel mehr Wert auf Qualität gelegt wird an manchen Stellen. Da sieht man bei A24, ist zwar immer man sagt immer dasselbe Beispiel, aber das Studio bzw. die Firma, die hauen halt raus, ne? Und da sind dann nicht nur Banger bei, aber das meiste davon sind Banger. Und das kommt offensichtlich auch bei der jungen Generation besser an als irgend so ein Wischiwaschi-Scheißkack, ne?
Ja, also was wir ja merken, ist, dass diese ganzen Fortsetzungen nicht mehr gut funktionieren.
Ja.
Das wird hoffentlich in den nächsten Jahren auch weiter abebben, weil die merken, das klappt nicht, weil die Leute keinen Bock drauf haben. Und ich habe das Gefühl, so in den 2010ern oder so, da Ende der 2000er, also so auslaufend aus den 2000er Jahren, waren so ganz viele Filme, die hätten auch irgendwie auf DVD einfach kommen können, die waren dann aber doch irgendwie erfolgreich. Und dieses 0815, keine Ahnung, ich rette die Welt oder irgendwie Action oder du hast so ganz unkreative Drehbücher gehabt, wo dann, ja, hier packen wir nochmal die Liebesgeschichte mit rein und so, da haben die Leute irgendwie keinen Bock mehr drauf.
Nee. Vielleicht ist das aber auch nur ein Gefühl, weil wir uns jetzt aktiv mehr mit besseren Filmen beschäftigen.
Aber du merkst ja auch an den Kassen, dass sie ganz oft nicht funktionieren.
Ja, aber die ganze Welt hat sich ja auch gewandelt. Ne? Die Streaming-Anbieter sind jetzt haben die Oberhand statt den Kinos. Die Kinos sind zwar noch da, aber die ist schon Konkurrenz am Ende. Ne? Also wird trotzdem noch irgendwie gekämpft. Und da kannst du dir halt keinen Scheiß erlauben, ne? Das haben die, glaube ich, die Studios auch gemerkt. Jetzt kamen die Writer-Strikes noch dazu. Du hast die ganze Thematik mit Disney, diese ganzen Probleme, diese, ganzen neuen Themen wie LGBTQ+ und, keine Ahnung, Gendern und sowas kommt ja auch noch mit rein in die ganze Geschichte, wo auch viele nicht wissen, wie gehe ich damit um. Andere schaffen es dann wieder gut, damit umzugehen. Also unsere Welt ist sehr im Wandel und das merkst du halt auch in der Filmwelt aktuell, finde ich. Also vielleicht bilde ich mir es nur ein, aber ich glaube, irgendwas ist da im Argen, was aber zu unserem Vorteil am Ende läuft, wenn man mal so
Ich glaube auch, dass sie allgemein, habe ich das Gefühl, und das ist, glaube ich, auch das, was du sagen wolltest, dass die Qualität der Filme tendenziell zunimmt.
Ja.
So, und da, das ist ja auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
Finde ich schön. Also, und wenn du einen Film aus den 2010er mit den aus den 2020ern vergleichst, dann merkt man schon, da ist mehr Hirnschmalz wahrscheinlich hinter. Aber gut. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Hast du gar nichts Zweites geguckt oder willst du gleich nochmal ansetzen?
Ich weiß nicht. Also wir haben ja in ein paar Tagen nochmal einen Dreh oder eine Aufnahme.
Ein Dreh, ja.
Ein Dreh, aber eine Aufnahme.
Ja,
doch, ich kann noch
Ja, wenn ja, du dir was einsparen willst, ich habe zwei Sachen mitgebracht, die kann ich rausballern. Bis zum nächsten Mal habe ich bestimmt was Neues gesehen.
Ja, dann mach das gerne.
Pass auf, ich habe nämlich ähnlich wie du gehandelt. Ich will mir meine Oscar-Badges verdienen. Und deswegen hole ich einiges nach aktuell. Und zwar auch Filme, wo ich mir so dachte, wieso hast du die noch nicht gesehen? Allen voran zum Beispiel der Film, der 2020, ja, in dem, ich sag mal, in den Corona-Oscars, die ja wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr klein gehalten wurden damals. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht mal mehr gesehen. den Gewinner vom Best Picture habe ich noch nicht geguckt.
Was?
Ja, ich weiß gar nicht, ob du den schon gesehen hast. Und zwar ist es Nomadland.
Oh,
mit
nee.
Francis McDormand, also im Prinzip so der geistige Nachfolger von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der ja wirklich heftig geil war, den habe ich geliebt, den Film, und deswegen bin ich auch mit sehr großen, also gerade weil es auch Best Picture war, ne, ist der beste Film des Jahres offensichtlich gewesen, und da bin ich mit hohen Anforderungen rangegangen. Ja.
Oh nein, also Nomadland erstmal, weil ich war immer irritiert wegen des Namens, also Nomad wie Nomade.
Genau, also ich kann kurz erklären, worum es geht. Es geht um eine Frau, die von Frances McDormand gespielt wird, die im Prinzip nach so einer kleinen wirtschaftlichen Katastrophe bei sich in der Stadt, also da war sowas, muss man sich vorstellen, wie ein großes Unternehmen, die im Prinzip ein eigenes Dorf gegründet haben um sich rum, um die Arbeiter da irgendwie zu wirtschaften. Und das Unternehmen ist pleite gegangen und die Leute haben alle ihr Zuhause verloren. Und sie hat sich jetzt dazu entschieden, ich lebe in meinem Truck. Und als Nomade rennt sie so ein bisschen auch dem Geld hinterher, ne, weil sie muss ja auch von irgendwas leben, nimmt dann im Prinzip ganz, ganz viele verschiedene Jobs an, arbeitet zum Beispiel auch bei Amazon einmal im Lager oder in irgendeinem Restaurant und macht da alles sauber oder wie auch immer und reist irgendwie so durchs Land und trifft sehr, sehr viele Menschen, die ein ähnliches Leben wie sie führen. Und das Besondere an dem Film, das habe ich allerdings erst nach dem Film erfahren. Ich hatte so ein Gefühl im Bauch, als ich es geguckt habe, dass es sein könnte, dass es so ist. Aber es ist tatsächlich so, die Leute, die sie da trifft, sind echte Nomaden. Es sind wirklich Menschen, die im Prinzip auf der Straße leben, in Anführungszeichen, also in ihrem Truck leben, in ihrem Auto leben und dieses Leben auch lieben. Und deswegen hast du halt jetzt auch nicht die knaller Schauspieler, sondern es sind echte Menschen, die von ihren echten Geschichten erzählen. Grundlegend ein tolles Konzept. Aber ich habe dem Ganzen eine 7 gegeben. Ja, es ist jetzt keine Vollkatastrophe gewesen oder sowas, aber ich habe natürlich deutlich mehr erwartet als das. Ich mag die Idee, ich mag die Hauptdarstellerin Frances McDormand sowieso, also die macht immer einen tollen Job. Aber,
die hat mittlerweile dafür ihren dritten Oscar bekommen, ne?
Also, ja, genau.
Drei und Oscars, schon krass.
Für mich, also ich habe halt was völlig anderes erwartet. Für mich hat sich's ein bisschen mehr wie eine Doku angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Es hängt an manchen Stellen, wo man echt so einen Durchhänger hat. Natürlich sind manche Geschichten interessanter als andere, manche Charaktere sind sympathischer als andere. Also du hast halt auch keine Story, die du irgendwie in dem Sinne verfolgst. Es ist wirklich mehr eigentlich, also wenn man sich auf eine Dokumentation einrichtet, mit so einem leichten, fiktiven Touch, dann könnte das schon mehr ballern, als so wie ich den Film geguckt habe, weil ich bin da halt reingegangen und dachte mir, okay, es ist eine fiktive Story und lass mich überraschen. Und der Film ist halt auch am Ende sehr amerikanisch. Was auch an vielen Stellen sehr ungewöhnlich war für mich, weil, ja, ich, ne, das ist, wenn die Amerikaner dann zu, wie heißt es nochmal, nicht, ist es Patriotismus? Nee,
ja,
heißt es? Ja, doch, ja. Da irgendwie so reingehen und dann unser Land ist das schönste Land und, also ist jetzt nicht schlimm, aber irgendwie fühlst du dich dann ein bisschen ausgeschlossen, wenn du den Film guckst.
Aber was ich so empfunden hatte in der Kommunikation, dass es ja auch so ein bisschen. Oder ist es so, dass es auch so ein bisschen um so Gesellschafts- und Wirtschaftskritik geht, dass zeigt so, ja, guck mal, irgendwie, diese Menschen sind darauf angewiesen, weil unser Land so strukturiert ist, dass sie irgendwie nicht anders können.
Ganz genau. Also es ist quasi ein Paradebeispiel dafür, wie das amerikanische Wirtschaftssystem funktioniert. Ne? Es ist halt ein sehr kapitalistisches System und da wird halt nicht viel Wert drauf gelegt. Oh Junge, was machen die Nachbarn da oben, Alter? Es wird halt nicht, entschuldige, es ist erneut eine Folge, wo unsere Nachbarn mit dabei sind. Also da wird ja, wie gesagt, Amazon sehr kritisiert, wobei nicht so krass, wie ich ursprünglich dachte, aber so im Allgemeinen diese Jobs, die dann keine Sicherheit irgendwie mit sich bringen, ne, diese Stundenjobs, wo du dann im Prinzip reinkommst, sagst, ich arbeite hier 3 Stunden, dann werde ich wieder gefeuert oder sowas. Mhm. Dass du kein gedoppeltes Netz hast, so wie wir mit dem Bürgergeld oder sowas. Ne? Das gibt's ja, glaube ich, in Amerika auch nicht. Dass du halt voll auf dich alleine gestellt bist, aber dann am Ende sich auch die Leute, die dann in derselben Situation sind, gegenseitig die Hand reichen und helfen. Ne? Also wenn dann mal irgendwas mit dem Auto ist, ich glaube, sie hatte eine Szene, wo ihr Auto kaputt geht und die Reparatur kostet so viel und sie weiß nicht, wie sie weitermachen soll und so. Ja, also da geht es dann auch viel um Freundschaft und sowas. Also eigentlich ein schöner Film, aber
ich okay, weiß nicht, und dann nur eine 7.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich den als Top-Film in dem Jahr gesehen hätte. Man kann ja mal gucken. Best Picture, Oscars.
Ich hatte eigentlich immer schon ziemlich Bock auf den Film.
Ja. Also auf jeden Fall für mich, wenn man halt sowas erwartet wie 3 Billboards, dann wirst du enttäuscht, glaube ich. Also das ist...
Ja, okay. Wann war der? 2019?
Ich überlege gerade, 2020 war Parasite. Dann war es 2021. War 2021, könnte es auch gewesen sein. Warte mal. Waren es die Oscars?
Ja.
So, warte mal kurz.
Ja, wir haben in der Kategorie noch The Father gehabt, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7.
Habe ich, glaube ich, nichts von gesehen.
Ich habe...
Oh.
Gott, nee, auch nicht.
Ja, also, dann okay, dann schwer einzuschätzen, ob das jetzt der beste Film in der Kategorie war oder nicht.
Also lasst uns euch mal unsere völlig unbegründete Meinung geben. Also das...
Ja gut, vielleicht war es halt auch wirklich einfach der beste Film in dem Jahr. Ne? Das, ich meine, es ist halt 2021, ne? Also nicht 2020, da muss ich mich dann jetzt korrigieren. Das war ja voll in der Corona-Zeit. Ne? Also das heißt, da, in dem Jahr davor ist wahrscheinlich auch einfach nicht viel passiert, vermute ich mal.
2020. Also der kam 2020 raus und 2021 war halt die Oscar-Verleihung dazu.
Genau. Deswegen, also bei den Oscars werden ja auch immer rückwirkend die Filme aus dem letzten Jahr im Prinzip nominiert. Ne? Und
ja, wäre auch komisch, wenn nicht rückwirkend, sondern in die Zukunft.
Wir haben gehört, Bradley Cooper hat ein Drehbuch geschrieben für einen Regisseur über einen Dirigenten. Da geben wir doch mal einen Oscar. Glückwunsch. Ja, kein Problem. Ja, das war Nomadland. Ja. Also okay. Kann man sich mal angucken. Ist interessant, aber geht da nicht mit einer zu hohen Erwartungshaltung ran. Also ich glaube dann, der hat auch bei IMDb auch nur eine 7,3. Ne? Also das sehen, glaube ich, viele auch wie ich ähnlich. Aber ich glaube, es ist für die Oscars wahrscheinlich ein wichtiger Film gewesen, weil es halt ein sehr amerikanischer Film ist, weil es für Amerika ein wichtiges Thema ist. Du hast Frances McDormand, die sowieso immer abliefert, egal was du dir in der Hand drückst.
Ja, ich glaube, weil das ja auch Leute sind, die haben ja auch gar keine Lobby. Also die,
genau.
Die sind ähnlich so wie Obdachlose so unterm Radar, die man so gar nicht beachtet irgendwie in der Gesellschaft. Und denen ja dann irgendwie so eine ganze Perspektive zu zeigen mit einem Film oder deren Perspektive zu zeigen, ist ja dann schon irgendwie auch wieder was Neues.
Ja, ich habe mich auch gefragt, wie sehen das, weil das wird gar nicht beleuchtet in dem Film. Wie sind die in der Gesellschaft überhaupt angenommen? Ne? Also ist das eher so, dass die Leute auf die zugehen und sagen, okay, ich helfe dir irgendwie, ich weiß, dass du es nicht so einfach hast? Oder sind das so die, ja, keine Ahnung, die gehen ja gar nicht arbeiten und weißt du, ne, das ist ja auch bei uns sehr, sehr gespaltene Meinung, was Bürgergeldempfänger oder Hartz-IV-Empfänger damals angeht. Ne? Das ist natürlich schwierig dann einzuschätzen, wie so die Stimmungslage in Amerika dazu ist, weil, wie gesagt, wird halt im Film nicht thematisiert.
Du hast halt nicht diesen sozialen Gedanken, weil die halt keine Sozialleistungen haben.
Einfach. Ja, aber wäre halt auch nochmal interessant gewesen, ob es dann vielleicht auch nochmal ein Film ist, um den Leuten in Amerika zu zeigen, die leben genauso wie wir und die haben es echt nicht einfach. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es auf vielerlei Ebene einfach ein sehr wichtiger Film für Amerika war, aber müsste ich recherchieren jetzt. Und das finde ich schade, wenn man beim Film so viel recherchieren muss, dass man, das wäre schön, wenn das vom Film selber kommen würde.
Ja, das stimmt. Ja. Na gut, dann haben wir das auch.
Ja, dann habe ich den auf jeden Fall abgehakt. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt, ich glaube, der ist aber 2020 nominiert gewesen.
Yes.
Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht schon wieder Scheiß. Wenn ich jetzt ein zweites Mal ins falsche Töpflein greife, dann peinlich. Aber egal, ich habe noch gesehen den Film von 2019, Jojo Rabbit. Ja,
yes.
Ich habe den Film jetzt erst gesehen. Ja, das ist halt so, wie, du hast ihn noch nicht gesehen.
Der war übrigens nominiert 2020.
Ja. Yes, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Taika Waititi, den kennen wir auch unter anderem aus den aktuellsten Thor-Filmen. Ich glaube, Love and Thunder hat er gemacht und den davor hat er, glaube ich, auch gemacht, ne?
Ja,
Thor 3, 4 oder so.
Nee, er hat gerade gerade hat er diesen Fußballfilm gemacht, glaube ich.
Ja, ja, das auch. Aber ich meine, so Mainstream-mäßig ist er wahrscheinlich am bekanntesten für die Torfilme am Ende. Aber wie gesagt, Jojo Rabbit ist auch sehr eingeschlagen und ich habe den sehr lange jetzt nicht gesehen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe den immer vor mich hergeschoben. Ist natürlich auch wieder ein Kriegsfilm in Anführungszeichen. Ne? Also
Naja.
Ja, am Ende sind da schon ein paar Szenen bei, aber jetzt kein klassischer Krieg.
Also eigentlich geht es ja um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn in Zeiten des Zweiten Weltkrieges unter Herrschaft der Nazis und eigentlich um deren alltägliches Leben und nicht so generell um den Krieg, oder?
Es geht weniger um das alltägliche Leben, sondern mehr, also in erster Linie geht es darum, der kleine Junge, ne, also ich glaube, wie heißt er, Joachim? Nee, ich weiß nicht, Jojo ist halt sein Spitzname. Ja. Der ist am Anfang bei der Hitlerjugend tatsächlich und wird da so ein bisschen gebrainwashed und er hat einen Fantasiefreund und dieser Fantasiefreund ist ganz zufällig Adolf Hitler, gespielt auch von Taika Waititi, der den Film geschrieben und regiert hat und Jojo stellt sich Adolf Hitler natürlich nicht vor, wie er wirklich ist, sondern wie sich ein Kind Adolf Hitler vorstellt, ne, also der natürlich seine ganzen Sachen, seine Meinung hat, die ihm eingetrichtert werden, ne? Natürlich hat er diese ganze Ideologie von Hitler mit dabei, weil Jojo natürlich auch in der Hitlerjugend dazu getrimmt wurde, das zu glauben, dass zum Beispiel die Juden böse sind und sind Monster und die verwandeln sich nachts in irgendwelche Tentakel, was auch immer, ne? Also die haben denen da Scheiße eingetrichtert, sondergleichen. Und trotzdem redet Hitler dann aber immer wie ein kleiner Junge, weil, ne, wie soll sich das auch in dem Kopf von einem, ich sag mal, 10-Jährigen irgendwie so entwickeln? Und dann merkt halt Jojo, dass seine Mutter eine Jüdin versteckt bei sich im Haus und mit der kommuniziert er sehr viel und merkt, oh, vielleicht sind die Juden ja doch keine so großen Monster, wie sie eigentlich von allen dargestellt werden. Und das finde ich, und deswegen muss ich sagen, hat mich der Film krass umgehauen, wie Taika Waititi mit der Thematik umgegangen ist, wie er diesen Humor, also es ist ein wirklich auch sehr lustiger Film, diesen Humor in dieses düstere Thema mit eingepflegt hat und dann immer diese moralischen Fragen auf einen kleinen Jungen projiziert hat. Ne? Es ist wirklich unglaublich toller Film, der hätte in ziemlich viele Fettnäpfchen treten können, ist er aber nicht und das ist unglaublich. Also das muss man sich mal angeguckt haben, dass man sagt, man hat dieses Thema, es ist mit Respekt, es wird mit Respekt behandelt, es wird aber trotzdem mit Humor behandelt und stellt trotzdem die gleichen moralischen Fragen wie jedes Drama, was wir vielleicht schon gesehen hatten, obwohl es eine Komödie ist und von einem kleinen Jungen handelt, der als imaginären Freund Adolf Hitler hat, was schon an sich eine absurde Geschichte ist.
Ich fand den Film auch generell ganz stark. Also er ist ja auch sehr witzig und teilweise auch richtig albern. Und gleichzeitig hast du dann durch Scarlett Johansson immer wieder so emotionale Momente in dieser Mutter-Sohn-Konstellation. Also die haben das sehr, sehr schön gemacht, in dieser Scheißigkeit dann irgendwie noch so miteinander umzugehen. Und dann klappt das aber auch nicht immer. Und dann trifft dich das. Also mich hat das teilweise auch sehr getroffen dann.
Ja.
Also haben alle auch richtig gut gemacht. Also alle Schauspieler, ich hatte den ja vor einiger Zeit schon gesehen, wirklich auch sehr, sehr stark. Also sowohl Jojo als kleiner Junge da, ne, muss man ja auch erstmal hinbekommen als Kind.
Ja, großartig gespielt, ja.
Als auch Scarlett Johansson, als auch die Mutter, als auch der kleine Sidekick-Junge da, also den fand ich auch ganz drollig. Sehr, sehr cool. Ich hatte gerade nochmal geguckt, ob es stimmt, weil ich mir nicht mehr sicher war, aber ja, Taika Waititi hat auch jüdische Wurzeln, also seine Mutter.
Oh.
Und das finde ich auch nochmal beeindruckender bei diesem Film. Und ich hatte das auch gelesen, dass er auch gesagt hat, so, ja, wenn sich jemand doch über Hitler lustig machen kann und sollte, dann doch jemand mit jüdischem Hintergrund, um ihm einfach einen Mittelfinger ins Gesicht zu zeigen. Guck mal, was für ein lächerlicher Mensch du bist. Du hast alles probiert, aber mittlerweile lachen wir über dich und tanzen so auf deinem Grab.
Allgemein auch über die Ideologie wird halt sehr viel gelacht, ne, weil es halt so lächerlich ist, was da teilweise verbreitet wurde. Und die haben es halt einfach auf die Spitze getrieben, ne, wie ich schon sagte, dass halt da, keine Ahnung, den Kindern erzählt wird, dass was für Monster Juden sind und das wird wirklich wie eine Gruselgeschichte da erzählt. Ne, dass die Kinder wirklich auch Angst haben vor diesen Menschen, keine Ahnung, ob es wirklich so war, so tief bin ich nicht im Thema, aber der Humor basiert sehr viel auf überspitze Darstellung, dass man einfach das Ganze so sehr ins Lächerliche zieht, dass man sieht, okay, dieser Judenhass ist so schwachsinnig, wirklich so blödsinnig, wenn man das mal so überträgt. Ja, das hat der Film wunderbar gemacht. Also kein einziges Fettnäpfchen, Kinder mit Waffen, Kinder, die in den Krieg ziehen, aber trotzdem kannst du lachen und schämst dich nicht dabei. Also es ist sehr außergewöhnlicher Film. Und wie ich dir das schon gesagt hatte, ich finde, Taika Waititi sollte sich auf solche Filme konzentrieren. Ich habe den neuen nicht gesehen, aber die Thor-Filme fand ich jetzt auch nicht so geil. Also dieses MCU-Ding.
Ich fand den cool. Also mir hatte der Thor-Film Spaß gemacht. Ich hatte aber auch hier das Gefühl, dass das viel mehr sein Steckenpferd ist. Ja. Also ich gucke gerade Next Goal Wins, da geht's ja um so eine Fußballmannschaft und so ein, auch so ein zwischenmenschliches Ding. Der ist mit 6,6 nur bewertet bei IMDb.
Ja.
Vielleicht muss da so ein bisschen mehr ernsthafter Touch dann noch rein oder sowas.
Ja, das, weil Fußball ist jetzt auch nicht so mein Thema, dass, wenn ich jetzt so den Trailer sehe und das, worum es geht, sieht es sehr nach, ich weiß nicht, kennst du noch, das mit dieser jamaikanischen Bob-Mannschaft.
Ja, ja. So wird das auch oft gehandelt. Also das quasi nur für Fußball.
Ja, genau. Also ja, ist jetzt vielleicht thematisch ein bisschen nicht so unseres. Vielleicht auch allgemein nicht so ganz das. Aber wie gesagt, wenn er sich darauf konzentriert und dann wirklich mit seinem Humor solche Geschichten erzählen kann, dann bin ich absolut dafür. Aber ja, lass die Finger vom MCU. Ich glaube, da verbrennst du dich eh mittlerweile nur noch. Das ist...
Hat er vielleicht auch für die Kohle gemacht, kann auch sein.
Kann
aber
auch
ich,
sein.
Fand den trotzdem gut, Love and Thunder.
Du fandest Thor Love and Thunder gut?
Ich guck mal, was ich
da hatten. Da hatten wir doch auch drüber geredet, dass wir den beide nicht so geil fanden, oder?
Oh, 4?
Ja.
Ich hatte eine 4 gegeben? Nee,
ich
glaub, nicht Love and Thunder.
Den dritten Teil wahrscheinlich.
Ja, wie hieß der denn? Der andere. Genau, ja, warte mal. Ja, also Love and Thunder war wirklich scheiße. Ja.
Also Ragnarök gebe ich dir noch, der war okay, den konnte man sich angucken, aber...
Ja, guck mal, der hat eine 7,9, weil den fand ich richtig gut, den fand ich witzig.
Ja, ich habe bei Thor Ragnarök, habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, uff, Alter, jetzt macht er einen auf James Gunn, weißt du, also Guardians kam halt gerade raus, dann kam Thor 3 und dann fängt der Film halt auch an, ich glaube mit, was war das, AC/DC hier am Anfang oder so, das ist halt schon, weiß ich nicht, er hat schon Spaß gemacht, war doch okay, aber...
Mit Kork und so, das fand ich schon witzig.
Ja, aber ich war eh nie so ein Riesenfan von Thor, vielleicht lag es auch daran, kann auch sein.
Du bist aber Thor-Hasser.
Nee, Thor-Hasser bin ich nicht, ein Thor-Hasser. Ich laufe sehr gerne auch durch Tore.
Ah, okay, ja gut. Ja, dann. Ja nee, also Love and Thunder, das war nix.
Ja, aber die beiden habe ich geguckt. Ich habe noch eine Weile vor mir, bis ich meine Badges mir verdient habe, aber gerade 2021 muss ich alles gucken, glaube ich, was da noch war, aber ja, ich glaube, bei 2020 bin ich fast am Ende angekommen, weil da war ja auch Parasite und was war da noch alles, also ich kann ja mal kurz gucken, 2020 habe ich hier offen, es ist Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Joker, das ist ein starkes Jahr gewesen, Le Mans 66, ja. Bombshell habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, genauso wie Judy, über Judy Garland, das Biopic. Das sind auch, glaube ich, die beiden Filme, die ich noch gucken muss dafür. Also.
Ich auch, ja. Also vielleicht reden wir da irgendwann mal zusammen.
Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja, aber das war das, was ich noch mitgebracht habe heute.
Ja, schön. Ja, dann rede ich nächstes Mal über die anderen Sachen. Ich habe nämlich eventuell ein Langzeitprojekt, aber da möchte ich noch mal kurz was
ein
abwarten.
Ein Langzeitprojekt? Ui, ui, okay. Ja.
Ich glaube, du willst es gar nicht so cool finden, aber ist mir dann egal.
Alle Til Schweiger-Filme rückwärts gucken. Vielleicht sind sie besser oder vielleicht kriegst du da irgendwelche satanischen Botschaften raus.
Ja, ich, nee, das möchte ich mir nicht antun. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann auf der Welt.
Wäre aber doch auch mal ein interessantes neues Feature bei Netflix, ne? Wenn du jetzt schon doppelt so schnell gucken kannst, dann kannst du jetzt auch demnächst rückwärts gucken.
Einfach rückwärts, ja.
Genau. Fängst du beim Abspann an und dann, und dann kommt, it's too late.
So, lass uns mal weitermachen. Wir hatten letztes Mal gefragt, es ist wieder soweit. Eigentlich waren wir eine Folge zu spät, aber,
Sekunde, darf ich kurz?
Ach so, ja klar.
Der 42er der Woche.
Genau, ihr durftet wieder Fragen stellen, die wir beantworten. Und das tun wir heute in Folge 91, eine zu spät.
Ja.
So ist es nun mal.
Was mir aufgefallen ist, unfassbar viele Leute haben gefragt, ob wir nicht mal mit anderen Leuten hier eine Folge zusammen aufnehmen wollen. Also so, hier Raff zum Beispiel fragt, könntet ihr euch auch Gastfolgen vorstellen, wie zum Beispiel mit David Hein, Robert Hoffmann, Yves, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, also Yves ist von Moviepilot, aber wie heißt er, Arivitsch? Ich weiß, ich wusste gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber weiß ich, was sollen wir jetzt drauf antworten, Timon?
Ja, also es kann sein, dass vielleicht da irgendwas kommen wird. Ansonsten, wenn ihr Bock auf die Leute habt, sagt gerne das auch den Leuten. Also, ja,
schickt denen per Post ein paar Briefe so mit www.42pod. Nein, natürlich nicht, macht das nicht. Aber vielleicht ist da tatsächlich, also vielleicht hatten wir das eh schon vor dieses Jahr. So viel können wir euch sagen. Wer jetzt kommt und wer da warten müssen für. Aber sind natürlich grundlegend alle unsere Podcast-Kollegen herzlich eingeladen. Falls ihr zuhört, meldet euch einfach, ja. Wir reden doch gerne über Filme, auch mit anderen, die gerne Filme gucken. So, das kann man dazu sagen.
Ich hab doch mehr Spaß, ja.
Was hast du okay. Dann hast du erst Spaß?
Nee, das macht doch dann noch mehr Spaß.
Ach so, ich hatte dann endlich mal jemanden, mit dem ich mich richtig über Filme unterhalten kann. Nein, hat mich gar nicht getroffen, ist schon okay.
So, Fragen. Jack, glaube ich, hat geschrieben, welches Videospiel hättet ihr gerne verfilmt? Ihr wärt der Regisseur und könntet alles völlig frei entscheiden. Ich hätte ja gerne eine vernünftige Umsetzung von Assassin's Creed, am liebsten vom 4. oder 6. Teil. Denn wenn man das richtig angehen würde, hätten die Filme, genau wie die Spiele und Bücher, extremes Potenzial.
Ja, wie kriegen wir die Frage auch jedes Mal im FAQ, kann das sein?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die schon beantwortet habe.
Also ich sag dasselbe, was ich immer sage, Bioshock. Die Bioshock-Reihe. Ich liebe die Bioshock-Reihe und da ist so viel Potenzial für einen geilen Film drin. Ist aber auch ein richtig heftiges Vorhaben. Ne? Guillermo del Toro hat es versucht, ist gescheitert, weil die Finanzen nicht gestimmt haben. Aber das ist so mein 100% will ich das als Film sehen.
Ja, ich will Pac-Man einfach sehen. Einfach 3 Stunden lang.
Hast du Pixels geguckt? Ist doch ein klasse Film.
Das stimmt. Nee, ich würde tatsächlich und da gerne auch als Koop-Modus Portal gucken. Also so ähnlich wie Escape Room oder so. Ne, irgendwie wacht auf, keine Ahnung, Scarlett Johansson in der Rolle und dann, what the fuck, wo bin ich hier, Portal Gun, dann durch die Räume, dann plötzlich triffst du noch wen, versuchst da durch die Räume weiterzukommen und dann hinter dieses ganze Geheimnis zu blicken, was da eigentlich hintersteckt.
Ey, gute Idee, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das wäre, glaube ich, wirklich ein ziemlich cooler Film. Gerade also der zweite Teil, der bringt ja auch nochmal deutlich mehr Story mit. Ne, Portal 1 war ja eigentlich nur mehr eine Spielerei und Portal 2 hatte ja noch richtig Charaktere mit drin, ne?
Ja.
Das wäre auf jeden Fall, ja, da würde ich mir angucken, auf jeden Fall.
Könnt ihr behalten, die Idee. Macht ruhig.
Rein, okay. aber ich sag mal so, jetzt wird The Last of Us Staffel 2 gedreht. Die Videospielverfilmungen sind im Vormarsch. Ich sag euch das. Ich glaube, das wird jetzt immer mehr, weil in Hollywood will sich eh keiner neue Geschichten ausdenken. Dementsprechend.
Das stimmt. Ja.
Jimmy's Beauty Palace schreibt, könnt ihr demnächst wieder häufiger Spiele wie Plot Twist oder Fight Club, hattet glaube ich noch mehr fallen aber die Namen nicht ein, in eure Folgen einbauen. Das war eigentlich immer sehr lustig. Gerne. Also allen voran machen wir es nächste Woche, weil wir leider für die nächste Folge nicht viel Vorlaufzeit haben, um dass wir was schreiben können. Deswegen ist der nächste 42er leider ausgesetzt. Und nächste Woche spielen wir zum Beispiel was. Aber es ist halt immer, und das spreche ich jetzt mal für mich, du kannst gerne auch was dazu sagen, sehr schwer einzuschätzen, ob ihr die Spiele auch feiert oder nicht, weil wir haben ja keine Kommentare hier, ne? Also den 42er kriegen wir ja Feedback von euch, aber ich kann jetzt schwer sagen, welche Spiele haben euch zum Beispiel am besten gefallen.
Es gibt tatsächlich auch bei Spotify so ein Antwort-Tool, also wo man unter der Folge irgendwie so kommentieren kann. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder ob wir dann uns nur noch mehr aufteilen.
Wo sehen wir denn die Antworten dann überhaupt?
Ja, da müssen wir uns anmelden. Also ich kann das sehen und du kannst das eigentlich
bei Spotify
sehen.
Oder was?
Bei Spotify, ja.
Okay, ja gut. Ich hab die ganze Oberfläche noch nie gesehen, deswegen, das machst du ja gerade. Okay, ja, dann, wie gesagt, ihr dürft auch gerne immer eure Meinung zu solchen Sachen schreiben. Ne? Wenn euch ein Spiel sehr gefallen hat oder ein Spiel überhaupt nicht gefällt. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, was ihr gut oder schlecht findet. Ne? Dementsprechend haben wir jetzt erstmal drauf verzichtet. Aber wenn ihr sagt, wir vermissen das, dann sind wir auf euer Feedback sind wir da sehr dankbar drum. Ne?
Ja. Säbelzahnkaninchen schreibt, wenn ihr einen Film neu drehen dürftet, um eure Vision der Geschichte umzusetzen, welcher wäre es und warum? Die Grundidee sollte bleiben, an Handlung etc. dürft ihr machen, was ihr für richtig haltet.
Boah. Puh. Boah, also weißt du das schon spontan, weil da muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Ja, ich hätte zwei Sachen. Eine Sache ist gerade in der Mache, aber der Avatar Herr der vier Elemente-Film war ja wirklich grottenscheiße.
Oh ja, Alter, oh ja, schmerzhaft.
Und das irgendwie als Trilogie oder Pentalogie oder so, oder wie Quadrologie, ich weiß nicht.
Ich glaube, da gibt's keinen Namen für, oder?
Ja, doch, klar. Also für jedes Buch quasi, Buch Wasser, Buch Erde, Buch Feuer, Luft, wie auch immer.
Ja.
Das fände ich schon sehr geil. Ist natürlich immer schwierig, das zu komprimieren. Aber das in gut und nicht scheiße, bitte.
Ja, was mir so direkt einfällt, ist der letzte Hellboy-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Call of Darkness.
Nee, ich habe Hellboy noch nie gesehen.
Also ich mag die Guillermo del Toro-Hellboy-Filme sehr gerne. Und dann kam halt dieses Ding mit David Harbour als Hellboy, was ich wirklich, wirklich schlecht fand. Also das war wirklich zum Kotzen. Ist zwar auch wieder eine Comicbuch-Adaption, aber ich mochte dieses Universum halt sehr dahinter. Und wenn du da jemanden hast, der wie Guillermo del Toro sehr viel Wert auf handgemachte Sachen legt, auf handgemachte Effekte, das macht schon deutlich mehr Spaß am Ende, finde okay. ich.
Ja gut, das klingt auch seriös.
Ja, also das ist so das, was mir jetzt am Anfang einfällt. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal.
Ich hätte ansonsten noch, weil ich ihn auch wirklich abgrundtief scheiße fand, Yesterday. Du fandst ihn ja eigentlich ganz gut.
Nee, hast ja aber echt gefressen, den Film. Ne?
Boah, der war so kacke, ne? Also lass da alles weg mit irgendwelchen dicken Produktionsfilmen. Oder Ed Sheeran, nimmt Ed Sheeran aus dem Film raus, bitte. Macht irgendwie einen coolen Film über die Beatles. Von mir aus auch die Geschichte. Nur er kann sich an die Dinger erinnern und dann irgendwie, wie er da ein großer Star wird oder so und die Dinger schreibt. Aber also der Film, der war wirklich kacke.
Ja, und was mir noch einfällt gerade ist, wo wir letztes Jahr Saw X hatten, ne? Also ich würde, dieses Jahr soll ja der nächste Saw-Teil kommen. Ich wünsche mir so sehr, dass die Saw-Reihe zu altem Glanz wieder aufsteigt.
Achso, ich dachte, du sagst, dass die endlich aufhören.
Nee, nicht aufhört, aber jetzt ab Saw 3 ist halt so bergab gegangen, aber die grundlegende Idee liebe ich einfach. Das ist halt einfach ein großartiges Konzept und wie gesagt, mit Saw X habe ich so ein bisschen Hoffnung in mir, weißt du, so ist so, ja, mal abwarten.
Also, und Saw 11 soll ja auch kommen dieses Jahr.
Saw 11 kommt, aber die Autoren wechseln wieder, wobei am Ende die Autoren von Saw X dieselben waren, die auch Saw Spiral verbrochen haben, also, weiß ich nicht. Ist schwer zu sagen, ich bin gespannt. Ich warte ab. Na gut,
warten wir mal ab.
So, Noah Upi schreibt, wie lange müsste ein Film sein, damit ihr den wegen der Länge alleine nicht anschauen würdet? Da bin ich jetzt auf deine Antwort auf jeden Fall gespannt.
Ja, wie lang ist The Irishman? Also bei The Irishman, der ist ja, warte mal, wie lang geht der? 3 Stunden, 3,5 nur? Okay, ich dachte länger. Weil da hatte jemand eine Vierteilung im Internet gepostet, damit man das quasi als Miniserie gucken kann. Aber ich glaube, alles über 4 Stunden. Ich glaube, da wäre ich echt draus. Wenn das jetzt nicht der absolute Klassiker, der auf unserer IMDb-Liste ist, wenn der 4 Stunden oder länger geht, da wäre ich, glaube ich, nicht mehr dabei.
Also das würde ich vielleicht auch eher sagen. Also am Ende ist die Länge für mich gar nicht so entscheidend, sondern eigentlich mehr der Inhalt. Also wenn du jetzt schaffst, mich 4 Stunden lang zu unterhalten, ey, go for it, ne? Ich meine, alles ab 3 Stunden finde ich ein Stück weit anstrengend. Da bräuchte man auf jeden Fall mal eine kurze Pause. aber wenn du jetzt sagst, okay, also zum Beispiel, wir haben noch was noch kommen wird, ist Vom Winde verweht, das ist so ein Film, vor dem ich richtig Schiss hab, weil der geht ewig lang und hat eine Thematik, die mich überhaupt nicht interessiert. Also es ist noch nicht mal mehr die Länge, die mich abschreckt, aber diese Kombi aus Drama, Romantik-Drama auf über 4 Stunden, das...
Ja, nee, 3,58.
Also, dann... aber ich würde einen Film nicht pauschal wegen seiner Länge nicht gucken. Wenn die Thematik mich anspricht und viele gesagt haben, der ist großartig, würde ich mir den auch reinziehen, auch wenn er 5 Stunden gehen würde wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, ich würde aber zwischendrin Pause machen.
Das ja, Pause ja. Aber am Ende, ob du jetzt eine Serienstaffel durchbinscht oder den 5-stündigen Film anguckst, ist halt am Ende auch egal.
Ja, ne? Ja.
Nur, dass du bei der Serienstaffel wahrscheinlich am Ende einen Cliffhanger hast und dann wahrscheinlich 4 Jahre warten musst, bis die nächste Staffel kommt. Und dann ist die Staffel noch scheiße.
Ich hatte letztens so ein Video gesehen, wo eine meinte, habt ihr auch das Gefühl, dass Filme aktuell immer 1 Stunde zu lang sind? Und richtig viele haben dazu gestimmt. Also ich habe das Gefühl, 2,5 Stunden ist das neue 90 Minuten irgendwie.
Ja, ist wirklich krass, ne? Wie sich da so, da würde ich gerne mal eine Statistik sehen, wie sich das so entwickelt hat, die Filmlänge über die Jahre.
Ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch mehr Content hier, damit die Leute, wenn sie schon angefangen haben zu gucken, noch mal 20 Minuten länger auf Netflix sind oder auf Amazon Prime oder irgendwie auch wo auch immer.
Ja, ja, ja. Ja, also aber
macht von mir aus auch gerne mehr Filme unter 2 Stunden. Das bockt. Dann soll man lieber hungrig aus dem Kino gehen als satt.
Ja, kurz und knackig, ne? Kurz und knackig, läuft ganz gut. Aber wie gesagt, ich gucke auch gerne Filme. Hier so Scarface hatten wir letzte Woche. Der hat, also da, den hätte ich keine Minute gekürzt, weil gerade, dass er so lang war, hat den Film sehr, sehr gut gemacht.
Ja, der erzählt auch eine sehr lange Geschichte.
Genau.
Das stimmt
genau.
Schon.
Deswegen, also ich würde keinen Film pauschal einfach nur wegen seiner Länge verurteilen. Das kann ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie
aber du hast ja auch noch nicht. Du hast ja auch noch nicht vom Winde verweht gesehen.
Wie gesagt, hat nichts mit der, also die Länge spielt mit rein, aber eher die Thematik, die mich abfuckt.
Also
und vielleicht ist es ein geiler Film, kann ja auch sein, weiß ich ja nicht.
Ich gebe dir recht, also Thematik ist bei mir auch wichtig, aber alles über 4 Stunden, also da muss schon viel passieren, dass ich den dann gucke.
Okay.
Ja.
Ja, hast du noch was?
Aber 3 Stunden 59 ist absolut kein Problem.
Nee, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Also das ist ja wie 99,99, ne? Euro. Das bezahlst keine 100, aber
eben.
So.
Leon fragt, ihr müsst 30 Stunden am Stück Filme gucken, ohne einzuschlafen. Wie würde eure Filmliste aussehen?
30 Stunden am Stück? Wie viele Filme wären das denn dann?
Aber ich darf aufstehen nebenbei, oder? Ja, es kommt darauf an, auf den Film an. Also du könntest einfach 10-mal The Irishman gucken.
Also
Nicht mal.
Naja, dann hast du am Ende, beim letzten Mal gucken, kriegst wahrscheinlich das Ende nicht mehr. Weiß ja gar nicht, wie der Film ausgeht, ne? Ist dann auch schwierig. Aber die Frage ist halt, also ich würde jetzt das so interpretieren, dass man nicht aufstehen darf, weil wenn du aufstehst, kannst du dich ja auch wieder wach machen mit Kaffee, mit Bewegung.
Ja,
mit
ich darf mich doch mal hinstellen oder auf Klo.
Nee, ist verboten.
So. Ja. Also, ich dachte eigentlich, das wird schwierig, weil ich dann überlegt habe, so ja, vielleicht irgendwie nochmal The Dark Knight und dann irgendwie nochmal Interstellar oder so. Aber ich glaube, ich würde ganz simpel, wenn ich 30 Stunden hätte zum Filme gucken, ich würde einfach unsere Liste weitergucken.
Ich glaube, das wäre das Einfachste, ne? Oder Buch, wir haben unser Buch ja, 1001 Filme. Die man sein Lebensende gesehen haben muss oder sowas. Oder die Oscar-Badges.
Oder die Oscar-Badges. Vielleicht bringen wir irgendwann selber so ein Buch raus. 1001 Filme, die wir empfehlen würden.
1001 Filme, die ihr gucken könnt, wenn ihr nicht einschlafen wollt.
Aber 1000 Filme ist ein bisschen viel vielleicht.
Ja, das könnte ein bisschen sehr lange dauern. Oder wir kopieren einfach das andere Buch und machen überall Fotos von uns rein oder so. Aber ich sag mal, 30 Stunden wach bleiben ist aber in meinem Alter mittlerweile auch eine Herausforderung, oder? Kannst du 30 Stunden am Stück wach bleiben?
Also ich wollte jetzt eigentlich ganz selbstbewusst ja sagen, aber ich bin auch einer, der schon ab 9:30 müde wird. Also,
ja. Also früher habe ich das easy gerockt, ne? LAN-Partys und so, das war gar kein Problem. Aber ich sag mal so, 24 Stunden alleine am Stück wach sein ist für mich eine Herausforderung, also ohne Mittel, ne? Also wenn du so Energy-Drinks reinballerst die ganze Zeit,
ja,
Kaffee, okay, sei es drum.
Ja, aber super, wenn du 18 Stunden Koks ziehst, dann kannst du wach bleiben. Das zieht ja.
Okay, ja, nee. Kann man so muss sich nur gut vorbereiten, aber ich sag mal, ob man dann viel noch von den Filmen mitbekommt, ist dann die andere Frage.
Das ist ja auch der Grund, warum ich die Herr-der-Ringe-Filme nicht bewertet habe, weil ich da irgendwann eingeschlafen bin bei dem großen Film.
Ja komm, Film Kilo Koks und dann geht die Sache, das ist auch kein Problem. Eben. Hast du auch letzte Woche gesehen, Tony Montana, hat doch
gut
funktioniert.
Ja. Ja, also wir würden wahrscheinlich uns werden die Filme ja nicht ausgehen. Wir haben so viel, Badges, das Buch, die Liste, wir haben immer irgendwas zu gucken.
Aber gehen wir jetzt mal davon aus, weil das ist ja am Ende die Frage, er möchte ja Filmtitel hören, wir haben diese ganzen Listen nicht, was würdest du dann gucken?
Dann würde ich, glaube ich, auf meiner Watchlist, also ich müsste gerade so.
Das ist auch keine Watchlist.
Ja, aber ich weiß ja aus dem Kopf, was ich gucken möchte.
Okay, ja.
Also ich wollte schon immer mal King of Comedy gucken.
Mhm.
Weil der ja auch so ein sehr großer Einfluss für den Joker-Film war. Hier den zweiten Pate habe ich immer noch nicht gesehen. Da würde ich natürlich die glorreichen Halunken gucken. und dann so ein bisschen einfach so Klassiker, die ich immer noch nicht gesehen habe. Also, was haben wir denn da irgendwie? Keine Ahnung, The Sixth Sense oder so habe ich noch nicht geguckt.
Absoluter
oder,
Klassiker.
Oder Stirb langsam oder
alle Filme mit Bruce Willis.
Ja. Sowas irgendwie.
Das wäre meine Herangehensweise aber auch tatsächlich, glaube ich. Also ich würde mir wahrscheinlich irgendeinen Regisseur raussuchen, so Kubrick zum Beispiel, und würde eine Kubrick-Party feiern. Ich würde einfach sagen, ich fange beim frühesten Film an und arbeite mich dann nach vorne. Ich werde höchstwahrscheinlich trotzdem einschlafen, wie gesagt. Ich werde keine 30 Stunden durchhalten. Aber Ich bräuchte für so einen Marathon bräuchte ich irgendeine Thematik, irgendwie so alle Harry Potter Filme durchgucken, alle Twilight Filme gucken, auch großartig, ganz tolle Reihe, ne, oder sowas. Also, dass man irgendwie eine Thematik hat, die man verfolgen kann. Und ganz wichtig, ich würde das auch nicht alleine machen. Also alleine würde ich sofort einpennen, wahrscheinlich irgendwie nach 4 Filmen oder so.
Ja, wahrscheinlich schon. Dann machen wir das zusammen. Dann gucken wir alle Twilight-Filme einfach so lange, bis die 30 Stunden rum sind.
Ja, ey, das ist doch ein Vorhaben. Oder Anne Dielmann können wir auch 5-mal gucken. 6, 7, 8-mal.
Ja, stimmt, wie lang ging der denn?
3,5 auch.
Gar nicht so lang, ne?
Der ging genauso lang wahrscheinlich wie der Irishman. Und da hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß bei. Also
3,22, ja. Naja. Okay, ja, dann haben wir das so beantwortet.
Der nächste 42er wird leider nochmal ausgesetzt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeitdruck. Wir müssen in, ich glaube, 3 oder 4 Tagen schon die nächste Folge aufnehmen. Und die Folge, die ihr jetzt hört, die kommt quasi einen Tag davor. Also ihr hättet effektiv einen Tag, um den 42er zu beantworten. Das reicht nicht an Zeit. Dann haben wir wahrscheinlich kaum Antworten. Deswegen lassen wir den einmal ausfallen. Stattdessen könnt ihr gerne mal, können wir ja einfach mal machen. Das ist dann nicht, was wir hier besprechen, sondern es ist einfach Feedback für uns. Ihr könnt gerne mal Spiele, die wir schon mal gespielt haben, hier im Podcast, die ihr noch mal gerne hören wollen würdet, könnt ihr gerne einfach mal unter dem Post ballern. Dann haben wir da auf jeden Fall Feedback. Dann haben wir keinen Zeitdruck, was die nächste Folge angeht. Und stattdessen zocken wir beim nächsten Mal einfach ein Spiel.
So. Yes.
Ne? So. Machen wir das so.
Machen wir so. Jetzt sind wir aber angekommen, endlich, bei unserer besten Liste, die besten Filme aller Zeiten.
Auf IMDb.
Dankeschön, auf IMDb, genau. Und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz Nummer 107. Die fabelhafte Welt der Amelie aus dem Jahr 2001 von Jean-Pierre Jeunet.
Ach du Scheiße. place. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain from the year 2001. And the director is Jean-Pierre Jeunet.
Genau, ja, also ich hatte kein Französisch, keine Ahnung, ob das jetzt...
Ich hatte eine 6 in Französisch. Ich habe keine Ahnung, ob das gestimmt hat, was ich gerade gesagt habe. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Also Poulain ist der Nachname.
Ja.
D'Amélie ist der Amélie, logischerweise. Ja, und der Rest ist wahrscheinlich die fabelhafte Welt.
Stark.
Überraschung.
Das ist der erste Film seit 12 Plätzen, der nach 2000 produziert wurde.
Abgefahren. Ja, aber Timon, lest doch mal vor, worum geht's denn in dem Film?
Ja, Amelie ist eine naive Träumerin in Paris mit einem ganz eigenen Gerechtigkeitssinn. Sie entscheidet, anderen Leuten zu helfen und entdeckt dabei die Liebe.
Ja, die Liebe.
Ah, wir finden, das ist wirklich unser Lieblingsthema, ne? Liebesfilme, das ist unser großes Steckenpferd.
Ja.
Ja, willst du anfangen?
Ja, ich überlege gerade, ob die Nachbarn oben gerade den Boden bohnen oder was die da machen. Das ganze Haus vibriert.
Der Boden wird gebohrt.
Hörst du das?
Nee, ich höre gar nichts.
Vielleicht gucken die auch die wunderbare Welt der Amelie. Da ist nämlich viel Bass drin. Sehr viel Bass. ich habe den Film vor einer ganzen Weile gesehen. Das ist eine ganze Weile her. Es war so in der Phase, wo ich angefangen habe, Filme zu gucken, die im Internet sehr hoch gelobt sind und so weiter. Und gerade auch, ich glaube, mit einer der ersten französischen Filme, die ich gesehen habe. Natürlich, damals habe ich ihn auf Deutsch geguckt.
Ja,
Und der Film hat mich heftig fasziniert, das weiß ich noch. Deswegen hatte ich den sehr gut in Erinnerung. Aber ich wusste überhaupt nicht mehr, worum es ging. Keine Ahnung mehr gehabt. Und als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe und dann im Originalton, wusste ich auch, warum ich das alles vergessen habe. Weil der Film ist sehr außergewöhnlich. Es ist ein sehr out-of-the-box-Movie, die Geschichte, wie sie erzählt wird, was überhaupt für eine Geschichte erzählt wird, finde ich persönlich sehr außergewöhnlich, weil du sehr, ich sag mal, sehr zwischen Traum und Realität hin und her schwingst. Du hast sehr abgefahrene visuelle Ideen, die mit einschwingen. Und ich glaube, das Visuelle steht auch absolut im Vordergrund und die Charaktere statt der Story, weil wirklich eine großartige Story wird ja in dem Film nicht erklärt, außer dass sie im Prinzip da jemanden jagt, der in den sie sich so ein bisschen verliebt hat, aber da so ein bisschen ein Spiel draus macht, irgendwie ihn zu sein Herz zu gewinnen, sag ich mal. Und das Faszinierende an dem Film finde ich einfach, der ist unfassbar romantisch, ohne kitschig zu sein.
Das stimmt, ja.
Und da, dann macht mir so ein Film auch wirklich Spaß, tatsächlich.
Ja, Amelie ist ja auch eine sehr liebenswerte Persönlichkeit, die sich halt immer in so Sachen reinträumt und das wird halt visuell immer dargestellt. Und gerade so der Anfang, wo das schon sehr stark ausgelebt wird in filmischer Form, den fand ich schon sehr, sehr stark. Ich habe das Gefühl, dieses Träumerische nimmt gegen Ende so ein bisschen ab. Also dann wird's realistischer und man hält sich so ein bisschen zurück mit diesen Filmeffekten und sowas. Aber an sich sehr sympathische Hauptfigur und das trägt dann auch so einen Film.
Ich glaube auch der Regisseur beziehungsweise die Autoren, was ja im Prinzip auch tatsächlich der Regisseur ist.
Stark.
Der hat auch sehr, ich glaube, der wollte nicht nur diese Geschichte erzählen, sondern der wollte auch so ein paar Lebensweisheiten mitgeben für sein eigenes Leben, weil ich finde die Message in dem Film sehr schön, dass man auch die kleinen Dinge im Leben genießen soll, dass man vielleicht wirklich ein bisschen mehr in so einer kleinen Traumwelt lebt, anstatt sich von allem irgendwie kaputt machen zu lassen, ne? Dass man wirklich sagt, der Geruch von frisch gebackenem Brot oder, ne? Also ich liebe den Anfang von dem Film, wo jeder Charakter eigentlich nur durch seine Eigenschaften erklärt wird, was er mag und was er nicht mag. Und
hast das halt du, nicht so. Hast du die Netflix-Serie Love on the Spectrum gesehen?
Nee.
Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da geht's um, also ist so eine ja, Real-Doku-Reihe irgendwie, über Menschen mit Autismus, die daten. Und die werden da, ich weiß nicht, ob in allen Staffeln, aber gerade in den ersten, auch so eingeleitet. Also das ist irgendwie David, er mag den Geruch von frisch gemähtem Gras, er mag nicht Spinnen. So. Und das hat mich sehr daran erinnert, beziehungsweise es kommt ja von hier und wurde dann da vielleicht übernommen.
Denke ich auch, ja.
Aber das finde ich sehr schön, weil es so, ja, es ist so lieb alles und so süß und gerade in so einer großen, gehetzten Welt und so sind das so wieder die kleinen Sachen, die dann da in den Vordergrund gestellt werden.
Absolut. Es ist halt ein kleines Märchen, was da erzählt wird, also ein modernes Märchen, würde ich fast schon sagen, dass man da im Prinzip eigentlich wenig Realismus drin hat, aber viel zauberhafte Momente und auch tolle Ideen. Also es geht halt auch, der Mann, den sie quasi da für sich gewinnen will, ist jemand, der an Fotoautomaten weggeschmissene Bilder sammelt und die in ein Album einklebt von anderen Menschen. Also ne, diese Selbstschießautomaten da, wo man dann so Passfotos macht und die Fotos, die nichts geworden sind, schmeißen die Leute halt weg und er sammelt diese Bilder und sie findet das Buch so kommen die irgendwie zueinander und auch diese ganzen visuellen Effekte, ne, dass du da im Prinzip dann diese, gibt eine Szene, wo sie im Bett liegt und sich mit einem Polaroid im Prinzip unterhält. Und das Polaroid ist in vier Teile geteilt und das Polaroid hat dann vier verschiedene Meinungen auch und so. Also ganz, ganz, ganz viele tolle, wunderbare Sachen. Also es ist so ein absoluter Wohlfühlfilm. Wenn ihr euch mal nicht so wohlfühlt und oder nicht so gut fühlt, dann macht den Film an und ihr werdet in diese Welt reingezogen. Deswegen steht auch auf dem Cover allen voran, She Will Change Your Life. Also das, wenn man sich so ein bisschen mehr danach richtet und das in seine Erinnerung zurückruft, ne? Also hier im Trailer läuft gerade der Mann, der seine kleine Metalldose mit Spielsachen aus seiner Kindheit wiederfindet und anfängt zu weinen oder sowas. Also manchmal verlaufen wir uns so ein bisschen im Leben und vergessen die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Und das macht der Film ganz toll.
Was mich auch da sehr fasziniert hat, war die Musik. Ich weiß nicht, wie lange schon der Soundtrack dazu in meiner Playlist drin ist bei Spotify, aber also die Musik ist wirklich sehr, sehr zauberhaft und unterstreicht das nochmal gut.
Ja, total, total.
Er war für mich keine 10 von 10. Ich muss ein bisschen Kritik äußern. Es war ein bisschen blöd auch vom Timing, aber ich dachte, es passt. Und ich habe den im Zug geguckt, als ich auf dem Weg nach Paris war.
Nein, okay, im Zug ist schwierig, ja.
Nein, das war nicht das Problem. Aber ich habe den geguckt auf dem Weg nach Paris, um mich einzustimmen. Und ich habe wenig von Paris gesehen in diesem Film. Also ich dachte, man sieht mehr Welt, aber man ist sehr oft nah an den Figuren. Und dieses Gimmick, ja, das ist französisch, das ist in Paris, das hätte auch in Venedig spielen können oder in Mailand oder in, ne, weil das hätte auch ganz woanders sein können. Das wäre eigentlich egal gewesen. Das war für mich so ein kleiner Wermutstropfen.
Aber hast du den auf Deutsch geguckt?
Boah, ich glaube ja.
Weil ich finde, also auf Französisch ist der Film sehr anstrengend, weil wenn du die Sprache nicht kannst, musst du Untertitel lesen.
Ja,
und
ja.
Gleichermaßen passiert sehr viel Visuelles. Also du musst halt sehr gut hin und her switchen. Ich habe den Film tatsächlich nochmal geguckt mit einem Kollegen von mir, liebe Grüße an der Stelle, der noch nicht so tief in diesem Filmthema drin ist. Und da habe ich wirklich zwischendurch angehalten gefragt, geht's dir gut? Ist alles okay? Weil der musste wirklich, also du musst ja erstmal lernen, das Visuelle einzufangen und zu wissen, wann muss ich den Untertitel lesen. Ne? Zum Beispiel, wenn er da ewig erzählt, dass er eine Adresse von irgendjemandem hat und liest die Adresse vor. Das ist immer für mich so ein Indiz, okay, er redet jetzt über die Adresse, ich muss die Adresse nicht wissen, also gucke ich mir das Visuelle an. Und das muss man halt erst lernen. Deswegen fand ich den Film sehr anstrengend, was es angeht. Aber, und deswegen sage ich das jetzt, die französische Sprache macht so viel aus in dem Film. Das ist ja das, was ich damals bei Cinema Paradiso schon meinte. Mhm. Ich finde, diese Kultur, dieses ganze Kulturelle, wo das spielt, was für Menschen da sind, wie die miteinander umgehen und so weiter, kommt sehr viel auch über die Sprache. Und ich glaube, da ist für mich so dieses Französische, ne, in Kombination mit der Musik sehr, sehr präsent gewesen. Ne? Auf Deutsch, ja, okay, natürlich jetzt nicht mehr so sehr.
Ja, gut. Das, ja, ich habe mir das ein bisschen leichter gemacht dann im Zug.
Im Zug wäre es die Hölle gewesen auf Französisch. Da kann ich dir sagen, wenn du doch nur so ein Tablet hast oder so und nicht so viel siehst oder so. Ja.
Und was ich leider ist auch persönliches Empfinden, was ich auch nicht schön fand, war, ich weiß, das ist künstlerisch gewollt, ne, gibt's einen Gedanken zu, aber das Color Grading mochte ich nicht.
Ja, ja.
Das war mir zu gelb-grünlich. Ich hätte gerne vielleicht in so einer Traumwelt so ein bisschen, also ich weiß, dass es diese Traumwelt verstärken soll, aber ich hätte vielleicht so ein paar buntere Farben irgendwie dann lieber gesehen oder nochmal mit Farben ein bisschen mehr gespielt. Das war doch alles sehr gelb-grünlich und ist einfach ein persönlicher Geschmack, mag ich einfach nicht so. Ja,
das Grading beziehungsweise die Farbgebung im Film, die Farbpalette ist tatsächlich an einen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber an einen bestimmten Künstler angelehnt. Also das ist Absicht, dass es so ist. Sieht man auch auf dem Cover von dem Film, ne, dass sie ein rotes Hemd anhat, der Hintergrund ist grün, die Schrift ist gelb. Das ist halt absichtlich, aber da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich hätte es auch viel mehr gefeiert, wenn, also jetzt so ein Wes Anderson zum Beispiel, der hat das ja auf die Spitze getrieben, da sieht's wirklich gut aus. Bei dem Film sieht's oft Matsche aus, aber der Film ist auch von 2001. Also,
ja,
ne, deswegen habe ich, aber auch das war für mich ein Kritikpunkt auf jeden Fall. Ne? Ich habe dem Film jetzt auch keine 10 gegeben. Das war auf jeden Fall auch eine Sache, die irgendwann sehr anstrengend war, weil es, dieser Weißabgleich, du hast halt gemerkt, Sachen, die weiß sind, sind plötzlich gelb und das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend zu sehen. Und andererseits hatte der Film, ich fand das den Anfang sehr, sehr, sehr stark. Also du hast eine kranke Einleitung, dann ebbt das Ganze so ein bisschen ab in der Mitte, ne? Dann hast du so einen leichten Durchhänger und zum Ende hin wird's dann wieder stark. Und das ist auch so ein Kritikpunkt gewesen. Da fand ich schade, dass der Film so an Drive verliert in der Mitte. Ist jetzt meckern auf hohem Niveau natürlich. Ich habe dem Film jetzt trotzdem noch eine 8 gegeben. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wie ich das sehe. Und ich denke, was damit auch noch einspielen könnte, das ist nur eine Vermutung von mir, aber auch die Story könnte sein, dass ich die in einem Jahr auch schon wieder vergessen habe. Ne?
Ja, ja.
Also das Feeling bleibt, das Gefühl bleibt, die Idee hinter dem Film, die bleibt. Aber die Story, worum geht's in dem Film überhaupt, die ist mir komplett verschwunden, abhanden gekommen. Ich wusste noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich den Film gesehen habe. Aber nicht mehr, worum es ging.
Ja, und es ist auch nicht so gut. Ne? Aber es ist auch irgendwie nicht so wichtig dann.
Nein,
ne?
Wichtig also ist es nicht. Aber wenn dich jemand fragt, wie fandst du den Film und worum geht's denn eigentlich in dem Film? Du stehst dann da und sagst, da war so eine Frau und ich meine, jetzt weiß ich das noch alles, aber naja, vielleicht liegt's auch an mir von damals noch. Vielleicht ist jetzt alles in meinem Gehirn gespeichert, kann auch sein.
Nee, ich geb dir schon recht. Also ich habe ihn mit 7 bewertet.
Oh, nur eine 7. Ja, okay.
Also ich fand ihn auch süß einfach und hat Spaß gemacht. Die Handlung, haben wir schon gesagt und so, gegen Ende wurde er dann so ein bisschen, ja, da ist dann viel mit Liebe und so, ne, das ist dann immer ein bisschen, ja, aber ich fand ihn trotzdem schön und ich glaube, es bräuchte eigentlich mehr solcher Filme. Also wie du schon sagst, diese kleinen Märchen oder dieses Zauberhafte und so. Ich glaube, das ist auch was in der heutigen Zeit, das würde auch richtig gut funktionieren, weil die Leute da Bock drauf haben. Weil du genug Drama und Tod und Leid hast und so. Und dann wollen die Leute vielleicht auch einfach mal ein bisschen was Schönes.
Ich finde, den kann man schön in eine Schublade stecken mit Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Mit Jim Carrey.
Den fand ich aber irgendwie teilweise deutlich düsterer.
Der war also düster, aber der hatte trotzdem eine ähnliche Love-Story, die gut erzählt war, das meine ich jetzt eher. Also jetzt vielleicht, okay, war jetzt vielleicht der falsche Einwurf an der falschen Zeit, ja, natürlich. Also es ging jetzt nicht um die Stimmung des Films, sondern um die Erzählweise, wie man so eine Romantik, Komödie. Ja, gut, es ist ein sehr lustiger Film gewesen. Ich musste auch oft lachen. Jetzt bei Eternal Sunshine eher weniger, aber
ey, bei Eternal bin ich mit einem ganz, ganz unangenehmen Gefühl irgendwie.
Ja, okay, dann vielleicht doch nicht dieselbe Schublade, aber zumindest derselbe Schrank.
Ich glaube, was du sagen wolltest, war, dass man in beiden Filmen werden Liebesgeschichten gut erzählt.
Ja, so. Null kitschig, aber trotzdem romantisch und man fühlt mit den Charakteren mit, weil man die sehr sympathisch findet und sehr schön erzählt, kreativ erzählt und dementsprechend, so möchte ich gerne meine Romantikfilme sehen, das ist ja, wenn man jetzt so an Casablanca zurückdenkt oder so, ist ja,
weiß ich auch nicht. Schau mir in die Augen, Kleines.
Und dann erstmal Gesicht aneinander reiben.
Love is in the air. Nee, 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 nee. Love is in the air. Toll, ja. War ein anderes Verständnis damals.
Ja. Was ich auch noch geguckt hatte, ist, ob der Film, der Regisseur von dem Film noch mal irgendwas anderes gemacht hat. Und tatsächlich hat er den Film, lass mich nicht lügen, hat er nicht auch Delikatessen gemacht?
Ja.
Aber ist das Original?
Das sage ich, sag ich ganz selbstsicher und habe es einfach nur gerade in seinem Profil gesehen.
Das ist aber, glaube ich, ein Remake, oder?
Und Mathilde mit der gleichen Hauptdarstellerin.
Warte mal, jetzt bin ich gerade, Ach nee, ich meine einen ganz anderen Film. Mit Mads Mikkelsen der Film. Wie heißt der denn mit dem Delikatessen?
Was?
Ja, warte mal, dänische Delikatessen, heißt der so?
Oh, das klingt wie
das
so ein Arte-Film.
Das ist das, das mit der Metzgerei, wo die auf einmal Menschenfleisch aus Versehen verkaufen.
Oh, hoppala. Ja, wie könnte das denn passieren hier?
Mads Mikkelsen hat eine Metzgerei und die töten aus Versehen so einen Typen und damit sie ihn verschwinden lassen können, verkaufen die einfach das Fleisch von ihm und das ganze Dorf rastet komplett aus und liebt auf einmal dieses Fleisch. Das ist ein sehr, sehr großartiger Film.
Geile
Prämisse. Dänische Delikatessen, okay, dann habe ich die verwechselt, entschuldigt bitte. Aber ja, den anderen Delikatessen-Film habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht viel drüber sagen. Okay, dann
ist das The Green Butchers, heißt der so?
Der Mads Mikkelsen-Film?
Ja.
Oder was?
Ja, dänische Delikatessen, ja.
De Grønne Slagtere heißt er auf dem Original.
Ei.
Aber wie schnell wir jetzt von fabelhafte Welttafel zu dänische Delikatessen gekommen sind, so schnell kann das gehen.
Ah, der hat aber auch eine ganz wilde Frisur in dem Film. Ach du Scheiße, sieht ja übel kacke aus.
Aber der Film ist super. Ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Film, jetzt mal abseits von dem, was wir gerade besprochen haben.
Na gut. Ja, dann haben wir die fabelhafte Welt der Amelie, mal ein ganz anderer Film wieder auf der Liste. Nächstes Mal gibt es auch einen großen Klassiker der Filmgeschichte, würde ich sagen.
Jawohl. Aber wie gesagt, Amelie auf jeden Fall ein Blick wert. Ne? Kann man auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich finde auch, der ist zu Recht auf unserer Liste. Ist jetzt vielleicht, Platz ist okay, würde ich sagen. So um die 100 ist, glaube ich, schon, kann man mal machen.
Also ich hätte ihn weiter unten gesehen, aber irgendwo auf der 250er-Liste auf jeden Fall.
Wir haben auch noch die andere Liste, da gucke ich gerade drauf.
Mir ist nur wichtig, dass alle unter The Dark Knight Rises sind.
Nee, über The Dark Knight Rises.
Nein, unter. Also The Dark Knight Rises ganz oben und dann alle anderen.
Du willst die Welt echt brennen sehen, glaube ich, ey. Auf der anderen Liste unserer, wir haben ja jetzt IMDb die Liste besprochen. Es gibt auch noch eine andere Liste, die wir haben, wo alle Bewertungsportale im Internet zusammengefasst sind, um die wirklich besten Filme aller Zeiten rauszufinden. Und hier haben wir auf Platz 107 den Film Ugetsu, Erzählungen unter dem Regenmond aus dem Jahre 1953 aus Japan von Mitsuguchi Kenji. Und ich lese mal kurz vor, Erzählungen unter dem Regenmond ist ein japanischer Spielfilm, bla bla, Regie, okay, da steht einfach nicht bei, worum es in dem Film geht.
Also hier steht eine Geschichte über Ehrgeiz, Familie, Liebe und Krieg inmitten des japanischen Bürgerkriegs im 16. Jahrhundert. Boah, das sieht schon so dröse aus, ne?
Eidert aus. Naja. Aber ne, nicht vorverurteilen. Ich sag's, wie es ist.
Also wer den nicht in seinen Top 10 hat, wirklich keck. Wer einfach nicht.
Wirklich? Was für Kecks die Ugetsu nicht in den Top 10 haben?
Japanische Schwarz-Weiß-Filme vom Bürgerkrieg aus dem Jahr 53 nicht in seinen Top 10 haben.
Platz 6, Dark Knight Rises, Platz 7, Ugetsu.
Ach ja.
Ja gut, dann hätten wir das jetzt auch mal hier wieder erledigt für heute.
Ja, ach so. Ja, seid mal gespannt. In den nächsten Folgen können wir nochmal vielleicht was ankündigen.
Ach ja, stimmt. Da habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, ihr könnt euch freuen. Eine Sache, die, ich meine, wir haben dieses Jahr sowieso einiges vor, ne? Sei es mal hier so Gastleute mit reinnehmen, hatten wir ja vorhin besprochen. Als auch vielleicht diverse Dinge in Bochum. Vielleicht. Maybe. Naja, gucken
wir mal. Kleiner Spoiler. Ja, bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
Tschüssikowski.